Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den ersten Teil des Themas: Welches ist der ganz exakte Bibeltext?
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudentag heute Morgen mit dem Thema: Welches ist der ganz exakte Bibeltext? Mehrheitstext contra Nestle-Aland. Moderne Übersetzungen des Neuen Testaments weisen über 5000 Unterschiede zu früheren Bibelübersetzungen aus der Zeit der Reformation auf. Dies angeblich aufgrund von viel besseren Handschriften, die erst in neuer Zeit entdeckt worden sind. Das heißt im 19. und 20. Jahrhundert. Diese Handschriften sind nun in den modernen wissenschaftlichen Ausgaben des griechischen Neuen Testaments von Nestle-Aland, den heutigen Bibelübersetzern, zur Verfügung gestellt. In den vergangenen Jahren ist nun eine Diskussion ausgebrochen um den richtigen Grundtext des Neuen Testaments. Welche Textausgabe soll bei der Übersetzung verwendet werden? Der Textus Receptus, der Text von Nestle-Aland oder der Mehrheitstext? Es stellt sich also hier die Frage, welche Textausgabe widerspiegelt den Urtext mit höchster Genauigkeit? Und nun werden wir heute sehen, dass neuere Forschungsergebnisse den Nestle-Aland-Text gründlich in Frage stellen und die Zuverlässigkeit des traditionellen Mehrheitstextes belegen. Und wir schauen uns zusammen die wichtigsten wissenschaftlichen Argumente in dieser Frage an und werden dabei umso mehr und deutlicher sehen, mit welcher erstaunlichen Präzision das Neue Testament bis in unsere Zeit überliefert worden ist. Ganz in Übereinstimmung mit dem prophetischen Wort des Sohnes Gottes in Lukas 21, 33: Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Nun, bevor man überhaupt in dieser Debatte, ich spreche nicht gerne von einem Streit, denn wenn es Gläubige gibt, die über diese Fragen miteinander streiten, dann ist sowieso etwas nicht in Ordnung. In 2 Timotheus 2 werden wir ganz klar angewiesen, ein Knecht des Herrn soll nicht streiten. Also es geht nicht um einen Streit, sondern es geht um eine Debatte, eine Auseinandersetzung. Wir wollen wissen, was ist Fakt und was nicht. Aber um in dieser Frage mitreden und mitdenken zu können, braucht es ein gewisses Basiswissen. Und das möchte ich in einem ersten Teil vermitteln. Eine großartige, gute Botschaft. Heute gibt es ca. 5760 griechische Manuskripte des Neuen Testaments. Und zwar aus der ganzen Zeit, aus allen Jahrhunderten, vom 1. bis ins 15., 16. Jahrhundert. Es geht da um 124 Papyri, also Handschriften, die sind auf Papyrus geschrieben worden. Dann 318 Unitialen. Das sind Handschriften, die wurden nur mit griechischen Großbuchstaben geschrieben. 2882 Minuskeln. Das sind Handschriften, die wurden nur mit griechischen Kleinbuchstaben geschrieben. Und schließlich 2436 Lektionarien. Das sind Handschriften, die wurden ganz speziell vorbereitet und eingerichtet für die Vorlesung im Gottesdienst. Also zusammen eine ganz gewaltige Zahl von Handschriften. Und das ist darum so eindrücklich. Bei griechischen und lateinischen Klassikern wie Cicero, Caesar, Plato und so weiter, da muss man ja dankbar sein, wenn man für ein Werk, sagen wir, 10 Handschriften hat. Aber wenn es jetzt ums Neue Testament geht, da haben wir insgesamt für diese 27 Bücher weit über 5700 griechische Handschriften. Und noch zusätzlich eine gewaltige Entdeckung: der Abstand zwischen der Originalhandschrift und den ältesten erhaltenen Abschriften beträgt beim Neuen Testament einige Jahre, während es bei den griechischen und lateinischen Klassikern üblich ist, dass da Abstände sind von 900 bis 1300 Jahren. Und trotzdem, ich mag mich erinnern, als wir zum Beispiel Cicero-Briefe gelesen haben im Schulunterricht auf Lateinisch, da hat doch keiner meiner Kollegen gezweifelt, dass wir hier nicht etwa die richtigen, authentischen Briefe von Cicero lesen würden. Aber im Neuen Testament, da kommen so schnell die Zweifel. Haben wir wirklich die Bibel von ursprünglich und von damals? Warum kommen dort keine Zweifel und da kommen die Zweifel, wo man sie gar nicht haben müsste? Nun, ich möchte bei diesen ältesten Handschriften besonders hinweisen auf den P46. Das ist die Abkürzung für Papyrus Nummer 46. Die werden schön durchnummeriert. Diese Papyrus-Handschrift umfasst fast alle Paulusbriefe und der größte Teil davon ist noch erhalten. Diese Handschrift wurde zum ersten Mal bekannt in den 1930er Jahren und damals hat ein Gelehrter aufgrund des Schriftbildes hat er entschieden, diese Handschrift wurde etwa um 200 nach Christus geschrieben. Jetzt kann man das in der wissenschaftlichen Literatur überall lesen. P46 um 200. Da wird überall abgeschrieben. Aber vor einigen Jahren hat ein Koreaner, Kim, ich habe mal mit ihm telefoniert, der konnte fast nicht Deutsch, aber ist ein großer Spezialist für neutestamentliche Handschriften, der hat das ganz gründlich bearbeitet. Und es ist ja so, wir wissen ja genau, wie sich die Schrift im Lauf der Jahrzehnte verändert hat. Wie das auch im Deutschen so ist. Nicht wahr? Unsere Großmütter haben anders geschrieben als wir. Und so ist das eben in allen Sprachen. Die Schrift verändert sich und so kann man bereits aufgrund des Schriftbildes schon mal Aussagen machen, wann wurde etwas geschrieben, ungefähr. Und beim Griechischen ist das möglich, dass man ziemlich detailliert das sagen kann, weil sich diese Wissenschaft der Paläographie sehr entwickelt hat. Und er kam zum Schluss, diese Handschrift stammt aus der Zeit 75 bis 100 nach Christus. Das hat er auch in der renommierten wissenschaftlichen Zeitschrift Biblica veröffentlicht. Das heißt also, eine Paulusbriefsammlung aus der Zeit des ersten Jahrhunderts und in den Jahren nach dem letzten Brief von Paulus, das war der 2. Timotheusbrief um 67 nach Christus. Und das ist bereits eine Sammlung gefunden in Ägypten. Aber dorthin hat ja Paulus keinen Brief geschrieben. Er hat nach Italien geschrieben, Römerbrief, nach Griechenland, in die Türkei. Aber bereits im ersten Jahrhundert eine Sammlung mit allen Paulusbriefen, übrigens der Hebräerbrief ist auch mit dabei, nach dem Römerbrief und vor dem ersten Korintherbrief eingeordnet. Also ein Hinweis, dass die Christen im ersten Jahrhundert wussten, der ist von Paulus. Ja, so haben wir dieses Manuskript, also etwas ganz Gewaltiges. Dann möchte ich noch erwähnen den P6467, der sogenannte Jesus-Papyrus, der ist bekannt geworden durch Carsten Peter Tiede vor einigen Jahren, der eine gründliche Datierungsarbeit gemacht hat und zum Schluss kam, der wurde geschrieben vor 66 nach Christus. Enthält wenige Verse aus Matthäus 26. Das ist natürlich auch sensationell, denn Bibelkritiker hatten ja behauptet, das Matthäus-Evangelium wurde ganz klar nach dem Jahr 70 nach Christus geschrieben. Weil ja Christus in Matthäus 24 die Zerstörung des Tempels voraussagt und es gibt schließlich keine echte Prophetie für Atheisten und Rationalisten und Agnostiker. Also muss ja das Matthäus-Evangelium nach dem Jahr 70 geschrieben worden sein. Aber diese Handschrift stammt aus der Zeit vor 66 nach Christus. Bereits als Abschrift. Auch sensationell. Und dann ganz berühmt weiter der P52. Das ist ein kleines Fragment, hinten und vorne beschrieben, mit Versen aus Johannes 18. Und diese Handschrift wird heute allgemein auf etwa 115 nach Christus angesetzt. Das ist auch sensationell, weil das Johannesevangelium wurde ja etwa im Jahr 95 bis 98 geschrieben. Das heißt, das ist eine Abschrift aus den Jahren nach dem Original, das aber geschrieben wurde in der heutigen Türkei. Und das ist eine Abschrift in Ägypten. Das zeigt auch, wie schnell diese Schriften Verbreitung gefunden haben. Also das ist doch alles sehr eindrücklich. Und in der Bibelkritik, zum Beispiel noch im 19. Jahrhundert, hat man großspurig behauptet, das Johannesevangelium sei eine Fälschung aus dem späteren zweiten Jahrhundert nach Christus. Und jetzt haben wir eine Abschrift aus 115 nach Christus. So, mit einem Schlag werden solche Theorien völlig vernichtet und vom Tisch geworfen. Dann der P66 möchte ich noch zum Schluss nennen. Das ist eine Handschrift, die wird auch so üblicherweise um etwa 200 datiert. Aber Herbert Hunger, einer der führenden Spezialisten für Handschriften in Europa, hat das Gründliche angeschaut und er hat mir auch persönlich das am Telefon gesagt, er datiert P66 auf 125 nach Christus. Und das ist quasi eine Handschrift des Johannesevangeliums, eine umfassende Handschrift. Also das sind doch ganz eindrückliche Dinge, die uns helfen zu zeigen, wie eindrücklich das Neue Testament überliefert ist und wir gelangen also sogar bis ins erste Jahrhundert nach Christus zurück. Das ist auch wichtig, dass man das vor Augen hat, wenn man mit Muslimen spricht, die sagen, ja, die Christen haben das Neue Testament verfälscht, so wie die Juden das Alte. Und dann muss man sagen, ja, aber wann haben sie es verfälscht? In der Zeit von Mohammed, im 7. Jahrhundert nach Christus. Ja, oder vorher, im 6. Jahrhundert, im 5. Nun, wir haben Handschriften aus dem 7. Jahrhundert, wir haben Handschriften aus dem 6., aus dem 5., aus dem 4., aus dem 3. bis ins 1. Jahrhundert. Und wir können zeigen, das, was der Islam behauptet, das ist einfach nicht wahr. Und später, wir haben auch Handschriften aus dem 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. Jahrhundert. Das können wir ganz klar nachweisen, dass diese Aussagen nicht stimmen. Und auch in den frühesten Handschriften kann man zeigen, Jesus Christus ist als Gott bezeugt, als ewiger Sohn Gottes bezeugt. Das sind nicht Fälschungen der Christen. Wir können das ganz klar belegen. Aber dann dreht sich natürlich der Spieß. Denn wenn man sagt, der Koran als das Wort von Allah behauptet, dass eben die Christen das Neue Testament verfälscht hätten und darum werde darin gesagt, dass Jesus Gott sei. Und man kann zeigen, das ist ja nicht der Fall. Dann ist natürlich damit der Koran diskreditiert und als Wort Gottes widerlegt. Ja. Jetzt ist es aber so, wenn man alle diese 5760 griechischen Handschriften zusammennimmt, dann bilden 80% dieser Handschriften eine ganz beeindruckende Einheit. Die stimmen einfach ganz überwältigend exakt miteinander überein. Und diese Gruppe nennt man den Mehrheitstext. Von jetzt an abgekürzt mit MT. Nun, es ist so, wenn Menschen etwas abschreiben, dann machen sie immer Fehler. Also wir müssen nicht meinen, dass wir da Abschriften hätten, die an sich vollkommen wären, fehlerlos wären. Jeder Mensch macht beim Abschreiben Fehler. Und das ist auch bei diesen Abschreibern geschehen. Aber jetzt können wir eben diese Handschrift miteinander vergleichen und können dann feststellen, wo liegt ein Abschreibefehler vor, wo nicht. Nicht wahr, wenn wir 1000 Handschriften haben, die den gleichen Satz absolut buchstabengenau gleich überliefern und eine Handschrift weicht davon ab, dann ist es ja eindeutig, dass wir sagen können, das ist der Schreibfehler und die anderen haben ein eindeutiges Zeugnis zusammen. Diese Unterschiede in Handschriften nennt man Lesarten. Ich erkläre das, weil man spricht oft so selbstverständlich von Lesarten, aber es gibt immer wieder Bibelleser, die wissen nicht, was eine Lesart ist, obwohl es Deutsch ist. Ja, also Lesart bedeutet Folgendes. Ich möchte ein Beispiel geben. In Johannes 1, Vers 18 steht im Mehrheitstext, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan. Im Nestle-Aland-Text steht, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Gott, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgetan. Übrigens, in der Fußnote habe ich hier noch vermerkt, in einem Fragment, das den Titel hat Auszüge von Theodotus, einem alten Kirchenlehrer. In diesem alten Fragment wird berichtet, die Valentinianer, das waren Irrlehrer aus der Frühzeit der Christenheit, und zwar Gnostiker, die benutzten die Lesart der eingeborene Gott. Und nun, genau diese Lesart findet man in 6 Handschriften. Und auf die beruft sich der Nestle-Aland-Text. Und der Mehrheitstext beruft sich auf über 900 Handschriften, die haben Sohn anstatt Gott. Also die Lesart ist dort, die eine Lesart ist Sohn, die andere Lesart ist Gott. Ja, und jetzt haben wir hier gleich noch eben erklärt, wie das zu und her geht im Vergleich zwischen Mehrheitstext und Nestle-Aland. Da steht immer eine Masse von Handschriften einer kleinen Minorität von Handschriften gegenüber. Aber hier haben wir also noch kirchengeschichtlich durch dieses Theodotus-Fragment einen Hinweis, wie diese Lesart entstanden ist, Gott. Die Gnostiker, das war eine Irrlehrerbewegung, die begann schon im ersten Jahrhundert. Denn der Apostel Paulus erwähnt in 1. Timotheus 6, Vers 20 diese Richtung ausdrücklich und warnt davor. Eine tödliche Irrlehre. Da steht in 1. Timotheus 6, Vers 20, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut, indem du dich von den ungöttlichen, eitlen Reden und Widersprüchen der fälschlich sogenannten Kenntnis, griechisch Gnosis, wegwendest, zu welcher sich bekennend etliche von dem Glauben abgeirrt sind. Die Gnade sei mit dir. Also, hier in den 60er Jahren schon warnt Paulus vor der Gnosis, eine Irrlehre, die den Glauben zerstört. Und diese Irrlehrer, die sagten, der Gläubige muss immer mehr in höhere Erkenntnisse aufsteigen. Wenn er zum Glauben kommt, das ist mal die unterste Stufe. Aber dann braucht es ein weiteres Erlebnis, um höher zu kommen. Und sie sagten weiter, Jesus Christus ist nicht der ewige Gott. Und er ist ein späteres Geschöpf von Gott. So, von göttlichem Wesen, aber er ist nicht der ewige Gott. Und er wurde nicht wirklich Mensch, sondern nahm nur einen Scheinkörper an. Und so weiter. Und nun sagt also diese Notiz, ja, es gab also Irrlehrer, die haben dann argumentiert, seht ihr in Johannes 1, Vers 18, die Verszählung gab es natürlich noch nicht, aber seht ihr da, am Anfang des Johannesevangeliums steht der eingeborene Gott. Und damit konnte man argumentieren, Gott, Jesus Christus ist zwar so ein göttliches Wesen, aber nicht von Ewigkeit her, sondern er wurde eben geboren und wurde dann zu einem göttlichen Wesen. Also in diesem Fall können wir wirklich nachweisen, diese Lesart, die man da in 6 Handschriften noch findet, die stammt von ihr, die hat einen direkten Zusammenhang mit ihr Lehren. Die stammt aus der Gnosis. Aber die überwältigende Mehrheit der Handschriften zeigt, das ist nicht der richtige Text. Aber der Nestle Aland hat das drin und das wird präsentiert als wissenschaftliche Errungenschaft der Neuzeit. Ja, jetzt haben wir schon einiges mehr erklärt. Ich wollte eigentlich nur grundsätzlich erklären, was eine Lesart ist. Nun gehen wir weiter. Die relativ wenigen Mehrheitstexthandschriften, die in der Reformation im 16. Jahrhundert zur Verfügung standen, die nennt man heute den Textus Receptus. Jetzt abgekürzt TR, das bedeutet der überlieferte Text. Nicht wahr? Die katholische Kirche hatte ja über Jahrhunderte hinweg als die Bibel die lateinische Übersetzung, die Vulgata, benutzt. Ab 400 nach Christus. Und die Reformatoren haben wieder neu die Bibel entdeckt. Die Reformation ging los am 31. Oktober 1517 mit den öffentlich angeschlagenen Thesen von Luther. Und was haben die Reformatoren betont? Unter anderem sola scriptura, allein die Schrift. Und so war es den Reformatoren wichtig, der Glaube darf nur auf das Wort Gottes abgestützt werden, nicht auf die Entscheidungen von Konzilien und Päpsten und auf die Tradition, das Wort allein. Und darum hat auch Luther so schön gedichtet in dem Lied, ein feste Burg ist unser Gott, in einer weiteren Strophe, das Wort sie sollen lassen stehen und keinen Dank dafür haben. Also, man soll einfach das Wort stehen lassen, wie es da ist, und man muss nicht noch erwarten, dass man jemandem speziell Dankeschön sagen muss, dass er da die Bibel irgendwie stehen lässt, unangefochten, und keinen Dank dafür haben. Nun, die Reformatoren haben sich gesagt, also wichtig ist jetzt, dass die Bibel übersetzt wird in Landessprachen, so dass die Leute allgemein, auch die einfachen Leute, die Bibel selber lesen und verstehen können. Nicht mehr die lateinische Übersetzung, denn das können ja nur gelehrte Leute lesen, nicht mal alle einfachen Priester können das lesen. Lateinisch war ja für sie fremd. Und wenn man nicht da ausgebildet worden war. Und eben in die Landessprachen, aber was soll die Textgrundlage sein? Und da haben die Reformatoren gesagt, wir benutzen wieder die Grundsprache. Wir übersetzen die Bibel aus griechischen Handschriften. Nicht mehr aus der lateinischen Übersetzung, aus einer Übersetzung nochmals eine Übersetzung machen. Das ist nicht so ideal. Interessant ist aber Folgendes. Kurz davor wurde im Jahr 1453 durch die Türken das Oströmische Reich zusammengeschlagen. Die Türken haben alles überrannt und das Oströmische Reich, das war ja so ein Reich, das immer mehr geschrumpft war, aber in diesem Reich sprach man noch Griechisch. Und darum hatte man da auch viele griechische Handschriften zur Verfügung. Nun gab es wegen diesem Krieg der Türken, gegen das zur Zerstörung des Oströmischen Reiches geführt hatte, viele Gelehrte, die flüchteten in den Westen mit griechischen Bibelhandschriften. Und so kamen die in Kontakt mit, kamen diese Handschriften in Kontakt mit den Reformatoren. Man war nicht mal angewiesen, dass man in den Vatikan hätte gehen können, um dort noch eine Handschrift oder viele Handschriften zu bekommen. Das war natürlich sowieso schwierig für die Reformatoren. Nein, jetzt gab es plötzlich Gelehrte, die hatten im Privatbesitz griechische Handschriften. Und Erasmus machte dann den ersten Druck eines Neuen Testaments auf Griechisch. Und es gab danach noch weitere Drucke. Und so wurde eben das Neue Testament ab der Reformation in Landessprachen übersetzt, aber eben aus griechischen Handschriften. Nun, es gab natürlich damals nicht 5760 Handschriften, die zur Verfügung standen, sondern eine recht eingeschränkte Anzahl. Und diese damals bekannten Mehrheitstexthandschriften, die nennt man den Textus Receptus. Jetzt sehen wir also, der Textus Receptus ist eigentlich, kann man sagen, eine Spezialform des Mehrheitstextes. Also wir müssen da eigentlich nicht drei Lager machen, sondern wir können sagen, Textus Receptus und Mehrheitstext auf der einen Seite und dann Neste Alan Text auf der anderen Seite. Übrigens sieht man auch hier die Führung Gottes im 15. Jahrhundert, gerade vor der Reformation, wurde ja auch die Druckerkunst erfunden. Und das machte es möglich, dass man die Bibel eben in großer Auflage kopieren und verbreiten konnte. Genau in der richtigen Zeit, als die Bibel eben unters Volk gehen sollte, kam auch diese Erfindung. Also ganz erstaunlich, wie die Weltgeschichte gegangen ist. Dieser Untergang des Oströmischen Reiches durch die Türken, die Erfindung der Buchdruckerkunst und dann kommt die Reformation und die Rückkehr zum griechischen Text. Das ist schon beachtlich. Und noch etwas. Die Türken, die Muslime, haben das Oströmische Reich zusammengeschlagen und dann wurden sie im 16. Jahrhundert zur Gefahr für Westeuropa. Und sie kamen bis nach Wien, oder? Und dadurch war der Kaiser der führende Kaiser in Europa war unter dem Druck der Muslime und konnte die aufkommende Reformation nicht sofort militärisch niederschlagen. So waren die Muslime quasi die Bedrohung für Europa, aber im Schatten der muslimischen Gefahr konnte sich die Reformation als Erweckungsbewegung entfalten. Das ist auch wieder erstaunlich. Und so kamen dann eben die großen Religionskriege kamen später, nachdem die Reformation eigentlich schon eben richtig Boden gefasst hatte. Ja, jetzt gehen wir auf unserem Skript einen Punkt weiter. Also in der Reformation hat man gesagt, zurück zu den Quellen. Die Übersetzung des Neuen Testaments sollte aus dem griechischen Grundtext heraus geschehen und so wurde eben die Luther-Bibel übersetzt, Zwingli, dann die King James, später in England, alles auf der Basis des Textus Receptus. Erst im 19. Jahrhundert wurden der Forschung Manuskripte zugänglich, die aus der Zeit vor 400 nach Christus stammten. Und zwar, besonders zu erwähnen, ist da der Codex Sinaiticus, oder man nennt ihn kurz auch Codex Aleph. Kurz meine ich, weil man dann einfach ein hebräisches Aleph schreiben kann und dann weiß man schon, welche Handschrift gemeint ist. Die wird datiert heute auf 330 bis 350 nach Christus und der sogenannte Codex Vaticanus oder kurz Codex B aus der Zeit 325 bis 350 nach Christus. Der war schon längst in der Bibliothek des Vatikans, aber niemand hat sich darum wirklich bemüht und jetzt wird diese Handschrift bekannt. Und das war natürlich sensationell, denn jetzt konnte man sagen, ja, bisher konnten wir ja nur bis, sagen wir, 400 nach Christus zurückkehren mit Handschriften. Aber was war geschehen in der Zeit davor? Und plötzlich findet man Handschriften, die sind noch älter. Jetzt versteht man natürlich, warum ein junger Tischendorf den Wunsch hatte, möglichst alte Handschriften, die uns möglichst nahe an die Urschriften heranführen sollten. Und darum hat er dann seiner entdeckten Handschrift im Sinai-Kloster, dem Sinaiticus, eine derart große Bedeutung beigemessen, weil er hoffte, diese Handschrift führt uns nun eben noch näher an das Original heran als alles, was wir bisher hatten. Nun ist es so, diese zwei Handschriften, Sinaiticus und Vaticanus, bilden die wichtigsten Zeugen für den Nestle-Aland-Text. Wenn man das einem Vertreter des Nestle-Alands so sagt, dann sagt er, nein, natürlich nicht nur die, wir haben da noch viele Papyri und wir haben da auch, und es gibt auch noch Minuskeln einzelne, die haben auch diesen Text. Ja gut, aber die wichtigste Grundlage ist trotzdem Sinaiticus und Vaticanus. Und das kann man ja kurz nachprüfen. Man nimmt diese Ausgabe und schaut da in den Fußnoten immer wieder, was wurde da gewählt und was nicht. Dann sieht man immer, die spielen einfach die führende Rolle bei der Wahl einer Lesart. Also das müssen wir gut festhalten. Nun, im 20. Jahrhundert wurden noch neuere Entdeckungen gemacht. Immer mehr Handschriften wurden entdeckt, aber eben auch ganz alte. Und zwar die ältesten Handschriften wurden entdeckt. Zahlreiche Papyri aus den Jahrhunderten vor dem Sinaiticus und dem Vaticanus. Diese Papyri-Handschriften, die man im 20. Jahrhundert gefunden hat, die stammen praktisch alle aus Ägypten. Und das mit gutem Grund. Ägypten hat ein sehr spezielles Klima. Also gerade Oberägypten ist so trocken und heiß, dass Papyrus-Handschriften Jahrtausende erhalten bleiben. Während in feuchteren Gebieten und im Vergleich zu Ägypten, Oberägypten ist auch Italien schon feucht und Griechenland, da können Handschriften nicht die gleiche Lebenserwartung haben wie in Ägypten. Und darum findet man eben diese ältesten Handschriften dort in Ägypten. Nun, diese Papyri werden nun im 20. Jahrhundert eine ganz wichtige Bestätigung, dass diese Wahl mit Sinaiticus und Vaticanus eine gute Wahl war. Denn die bestätigen auch viele Einzelheiten, unzählige Lesarten, die man da in diesen beiden großen Handschriften Vaticanus und Sinaiticus gefunden hatte. Nun, also können wir festhalten, frühe Manuskripte aus Italien, Griechenland, Kleinasien sind aus klimatischen Gründen leider zerstört worden. Ich meine, theoretisch könnte es schon mal sein, dass man etwas finden würde, aber es ist einfach an sich unwahrscheinlicher, dass man so etwas Altes dort finden würde wie in Ägypten. Und man hat es einfach nicht gefunden bis heute. Aber man kann natürlich jetzt die Behauptung aufstellen, wenn man überzeugt ist, dass der Mehrheitstext der richtige Text ist, könnte man Handschriften finden aus der früheren Zeit in Griechenland oder in Italien, dann wären das eben Handschriften, die mit dem Mehrheitstext übereinstimmen würden. Aber das ist natürlich nur eine Behauptung. Das kann man jetzt wissenschaftlich mal so noch nicht beweisen. Nun, ab dem 19. Jahrhundert begannen viele Forscher, den ältesten Manuskripten aus Ägypten, der Sinaiticus ist eindeutig aus Ägypten, und der Vaticanus wird von vielen Gelehrten auch so gesehen, dass sein Ursprung in Ägypten liegt. Ab dem 19. Jahrhundert begannen viele Forscher, den ältesten Manuskripten aus Ägypten den Vorzug zu geben. Und da war wichtig schon mal Tischendorf und dann zwei Gelehrte, die zusammengearbeitet haben, Westcott und Hort, am Ende des 19. Jahrhunderts und dann im 20. Jahrhundert Nestle und Aland. Also Nestle, Aland baut auf den Arbeiten früher von Westcott und Hort und von Tischendorf. Nun ganz wichtig, Westcott und Hort, diesen beiden Männern gelang es, den Mehrheitstext vollkommen zu diskreditieren. Die haben also durch ihre Veröffentlichungen die wissenschaftliche Welt überzeugt, der Textus Receptus, der Mehrheitstext, das ist eigentlich eine ganz miserable Überlieferung. Und wenn man jetzt, sagen wir, vom Mehrheitstext, sagen wir, 1000 Handschriften hat, dann sollte man sich das nicht so vorstellen, dass wir hier 1000 Zeugen haben, sondern 1000-mal den gleichen Zeugen. Also die haben gesagt, das ist einfach die Kopie von immer dem Gleichen. Aber der Text an sich ist miserabel und der kommt erst aus späterer Zeit. Aber auch wenn es so viele Zeugen gibt, dann muss man die nicht einzeln als Zeugen aufzählen, sondern es ist einfach 1000-mal das Gleiche, wenn es 1000 Handschriften sind. Und das hat eingeschlagen und so wurde allgemein dieser Textus Receptus, Mehrheitstext, auf die Seite getan. Und das ist nun auch so an Bibelschulen und theologischen Ausbildungsstätten, und ich betone auch an Bibeltreuen, wird eigentlich in Europa ganz allgemein gelehrt, der wirkliche, wissenschaftlich vertretbare, exakte Text, das ist der Nestle-Aland. Eben das mit Mehrheitstext, das ist vorbei. Das dachte man früher, das sei etwas Gutes, sondern es ist ja quasi einfach so viele Male, aber immer das Gleiche. Das hat mich erinnert an eine Bemerkung von Stravinsky. Der russische Komponist Stravinsky hat einmal gesagt über Vivaldi, der hat nicht so und so viele 100 Konzerte geschrieben, sondern der hat so viele 100-mal das gleiche Konzert geschrieben. Ja. Und nun mit den Mehrheitstexthandschriften werden wir sehen, das stimmt genau nicht. Sondern wenn man 1000 Handschriften hat, sind das 1000 Zeugen. Aber das werde ich gleich noch zeigen, warum. Nun, wie gelang es Westcott und Hort, diesen Text wirklich als schlecht, als verächtlich hinzustellen? Sie sagten, der Mehrheitstext ist das Resultat einer durchgreifenden Rezension des Neuen Testaments um 350 nach Christus. Also die Kirche hat da im 4. Jahrhundert eingegriffen und hat quasi festgelegt, das ist der Text, den folgen wir, und alle Handschriften, die nicht damit übereinstimmen, die haben keine Bedeutung mehr. Und darum sei dann in den weiteren Jahrhunderten eben dieser Mehrheitstext so dominierend und alle anderen Lesarten verschwinden immer mehr, eben dank dieser Überarbeitung und gründlichen Veränderung des Neuen Testaments um 350 nach Christus. Übrigens, da springen natürlich noch andere auf den Zug auf, zum Beispiel die New Ager. Die sagen auch, ja, im wirklichen Neuen Testament früher, da stand was von Reinkarnation. Aber die Kirche im 4. Jahrhundert, das war ja die Zeit, als das Christentum dann auch Staatsreligion wurde, das ist die Zeit der konstantinischen Wende, als die Christen nicht mehr verfolgt wurden, sondern schließlich kam die Christenheit eben sogar zur Macht. Da hat die Kirche die Bibel verändert und alle die Stellen über Reinkarnation rausgenommen. Nun, bereits was ich bisher erklärt habe, reicht, um das zu widerlegen. Ja gut, wir haben ein paar Handschriften, die gehen zurück bis ins 3., 2., 1. Jahrhundert und nirgends findet man etwas von Reinkarnation. Völliger Unsinn. Und auf dieser Welle ritt ja auch der Film Da Vinci Code von Dan Brown. Nicht wahr? Da gab es selbst so Intellektuelle, haben mir eine gesagt, der eine hohe Stelle hatte in der Bank als Ökonom, hat mir gesagt, seine Kollegen sagen, du hast das auch schon gelesen, das Buch, jetzt weiß ich endlich mal, was mit dem Neuen Testament los ist. Und dieses Buch sagt ja, eben im 4. Jahrhundert hat die Kirche die Bibel vollkommen verfälscht und alles, was ihr nicht passte, eben verändert. Aber eben in diesem Buch, der Da Vinci Code, da findet man endlich die Wahrheit. Und dann ist es doch erstaunlich. Da müsste man nur die Leute fragen, was ist das für ein Buch? Ist es ein Sachbuch? Nein, ein Roman. Aha. Also wenn ich etwas Sachliches wissen will, dann lese ich nicht einen Roman. Dann lese ich ein Sachbuch, oder? Und dann kann es noch fraglich sein, ob ein Sachbuch sachlich ist, aber dann schon eher, oder? Aber nicht ein Roman. Und die Leute haben das massenhaft geglaubt. Einfach solches Zeugs in die Welt gestellt wird. Aber jetzt haben wir schon die Argumente, ja, da gibt es ein P46, Paulus-Handschriften, nichts von Reinkarnation darin, aus dem 1. Jahrhundert, nach der Datierung von Kim. Und dann haben wir Handschriften aus dem 2. Jahrhundert, 3. Jahrhundert, nichts von Reinkarnation, überhaupt nicht wahr. Oder die Behauptung, eben, auch im Da Vinci Code, die Behauptung, dass Jesus Gott sei, das sei eine Erfindung des 4. Jahrhunderts und darum kam es dann eben zum Konzil von Nicäa 325, wo gesagt wurde, dass Jesus Gott sei und dem Vater gleich sei. Das ist eine spätere Erfindung. Das Neue Testament hat das ursprünglich nicht drin. Ach, woher können wir alles zeigen mit P46 und all diesen Handschriften, die ich erwähnt habe, P66, da alles ganz klar drin. Die Gottheit Christi. Nun, um Westcott und Hart jetzt zu widerlegen, die sagten also, 1000 Handschriften ist 1000-mal das Gleiche. Nicht wahr? Wenn ich irgendeinen Beweis habe in einem Brief, der beweist irgendwie, der und der hat das und das gemacht, das kann ich jetzt mit diesem Schreiben beweisen. Ja gut, dann könnte ich zu einer Kopiermaschine gehen und diesen Brief 1000-mal kopieren und kann ich sagen, ich habe 1000 Zeugen, nicht wahr? Um das zu belegen, nicht nur einen Brief, sondern gleich 1000. Ja, dann, das geht nicht. Das ist 1000-mal der gleiche Zeuge. Aber beim Mehrheitstext ist es so, dass jede Handschrift individuell ist. Das heißt, jede Handschrift hat ihre Schreibfehler. Wenn man 1000 Handschriften nimmt oder 3000 oder sagen wir 4000 Mehrheitstexthandschriften, die haben alle ihre Schreibfehler. Aber sogar so, dass man kaum Handschriften finden kann, von denen man sagen könnte, das muss die Mutterhandschrift gewesen sein und das hier ist die Tochterhandschrift. Das heißt, alle diese Handschriften sind eigentlich Waisenkinder. Ohne Vorfahren und ohne Nachfahren. Die stehen ganz isoliert für sich da. Man kann nicht einen Stammbaum herstellen. Das hat man mit ganz wenigen Handschriften hat man so eine Familie erzeugen können. Aber bei den meisten muss man sagen, das sind alles Waisenkinder. Und die haben also auch die einzelnen Handschriften Fehler. Aber das Interessante ist, diese Fehler konnten sich nie groß verbreiten. Natürlich kann man dann sehen, ja, also diesen Fehler findet man jetzt dort in dieser Handschrift auch und da auch. Aber die Verbreitung ging nicht weiter. Die blieb immer ganz beschränkt. Und die Mehrheit, immer ein eindeutiges, die Mehrheit gibt ein klares Zeugnis. Dass man nicht da denken muss, aha, da ist ein Schreibfehler, jetzt findet man den 500 Mal da und 300 Mal dort. Nein. Die Einheit ist da und trotzdem ist jedes einzelne Manuskript, kann man sagen, ein Zeuge für sich, unabhängiger Zeuge. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Kein Einheitsbrei, den man eben zurückführen könnte, da im 4. Jahrhundert wurde eine Handschrift als Musterhandschrift aufgestellt und jetzt sind alle späteren von der abgeschrieben, schön wörtlich und das wär's dann. Also bei all seiner erstaunlichen inneren Übereinstimmung im Mehrheitstext besitzt er genügend Differenzen, die zeigen, dass er eine Vielzahl von verschiedenen Ursprungsquellen repräsentiert. Die gewaltige Übereinstimmung, die er dennoch enthält, ist aber ein wichtiges Argument für seine Authentizität, seine Ursprünglichkeit und Echtheit. Nun, ab dem 19. Jahrhundert hat man versucht, die Handschriften in Gruppen zusammenzufassen. Und so hat man gesagt, also diese Handschriften, die jetzt übrigens heute eben die Grundlage bilden von Neste Aland, wie Codex Vaticanus und Sinaiticus und dann später auch diese alten Papyri, die nennt man, das ist der alexandrinische Text, nach der Stadt Alexandria in Ägypten. Und den Mehrheitstext, den bezeichnet man als den byzantinischen Text, eben weil sehr viele aus dem Bereich des alten byzantinischen oströmischen Reiches kommen. Und dann gibt es noch Handschriften, die fasst man zusammen, auch eine kleine Minderheit, die fasst man zusammen als der westliche Text. Berühmt als Zeuge dieser Richtung ist der sogenannte Codex D. Den kannte man übrigens auch schon in der Reformation. Den hatte nämlich der Reformator Beza in seiner Hand. Aber die Reformatoren haben sehr schnell erkannt, das ist eine ganz miserable Handschrift. Und die hat ganz komische Erweiterungen, Zusätze. Und die haben gekannt, aber die haben nicht verwendet für die Übersetzung in der Reformationszeit. Aber gekannt hat man diesen westlichen Text. Und es ist auch heute so, fast niemand interessiert sich dafür. Für diesen eigenartigen Text mit vielen Hinzufügungen. Also, so hat man diese Handschriftengruppe. Gruppen. Und nun ist es natürlich wichtig, eben indem man heute argumentiert, ja, diese Handschrift ist alexandrinische Handschrift, das ist eine byzantinische Handschrift, so wird eben diese Mehrheit der byzantinischen Handschriften, die werden einfach zusammen runtergeschraubt, das ist ein Zeugnis, byzantinisches Zeugnis, ja? Und diese Minderheit wird quasi wie ein ebenbürtiges Gegenüber dargestellt als der alexandrinische Text. Versteht man? Das ist ein wichtiger Punkt. Diese Einteilung in Textgruppen, und die macht eben, dass die verschiedenen Gruppen quasi wie ebenbürtige Konkurrenten dastehen. Nun, ich habe gesagt, der Nestle-Aland-Text, der sich besonders auf den alexandrinischen Text beruft, wird im 20. Jahrhundert die Textgrundlage der meisten Bibelübersetzungen. Und es ist auch so, es wurde ein Abkommen gemacht zwischen den internationalen Bibelgesellschaften, die übrigens liberaltheologisch ausgerichtet sind, mit dem Vatikan. Dass Nestle-Aland, dass das der Text sein soll, der im Prinzip eben für alle Bibelübersetzungen der Text sein soll. Und das ist ja schon interessant, dass er das in der ökumenischen Bewegung dieser Nestle-Aland-Text diesen besonderen Platz bekommen hat. Nun, das ist ja noch nicht ein Beweis, dass dieser Text dann schlecht sein sollte, ja? Aber mindestens sollte man schon mal sich überlegen, oh, könnte da was faul sein dahinter, oder? Ist genau so, wenn die Linken irgendetwas herausgeben als Parole, und dann frage ich mich zuerst mal, was ist da wohl faul dahinter? Und es ist ja nicht so, dass alles immer faul ist, aber wenn man es nicht einfach so blauäugig entgegennimmt, merkt man beim zweiten Hinschauen, aha, ist ja klar. Das ist also in der Politik so und auch noch ein paar anderen Orten. Also einfach mal als Information. Und eben in den meisten theologischen Ausbildungsstätten wird der heute gelehrte Nestle-Aland-Text ist das Beste, was es gibt. Und ich kann einen Tipp geben, wie man seine wissenschaftliche Anerkennung gut verlieren kann. Man muss sich einsetzen für den Mehrheitstext. Da braucht man gar nicht viel zu sagen und schon kriegt man Etikett. Das ist so ähnlich wie wenn ein Naturwissenschaftler, ein Geologe sagt, ich glaube an die Schöpfung. Dann ist er etikettiert. So kann man also garantiert sich schwere Steine in eine Karriere legen, falls man eben Karriere machen will. Und so ist das also unter den Theologen auch. Und nicht nur von Seiten liberaler Theologen, sondern auch von bibeltreuen Theologen, wird man sehr schnell abgetan. Aber man schaut ja ein bisschen herum. Was schreiben so die Leute? Wie wird der Nestle-Aland-Text verteidigt? Auch in bibeltreuen Zeitschriften, wie zum Beispiel Bibel und Gemeinde, in den vergangenen Jahren wiederholt geschehen. Und ich bin jedes Mal frustriert. Warum bringen die eigentlich nicht die wirklichen Argumente, die man für den Mehrheitstext verwenden kann? Um die dann auch zu zerreißen und zu zerpflücken. Ja, dürfen sie ja, wenn sie überzeugt sind vom Gegenteil. Man muss ja nicht streiten, aber man kann pointiert und scharf argumentieren. Ja, bitte. Aber ich staune immer. Und gerade vor kurzem habe ich wieder von einem bibeltreuen Mann, ich sage jetzt den Namen nicht, weil, ja, ich möchte ja nicht Freunden in den Rücken fallen. Und dann muss ich sagen, nein, das kann es ja nicht sein. Und dann zitiert er sogar zum Teil für die Argumente für den Mehrheitstext von mir. Und ich sage, ja, was? Jetzt sagt er, das sind die wichtigsten Argumente. Und ich frage mich, warum hat er nun die wichtigsten Argumente nicht gebracht? Und das ist wirklich ein Problem. Also, darum, unser nächster Punkt ist jetzt nach diesen Grundlagen, die Bedeutung des Mehrheitstexts und seine Argumente etwas genauer anzuschauen. Aber zuerst machen wir nun eine Viertelstunde Pause.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas »Welches ist der ganz exakte Bibeltext?«
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.